Okay, dann machen wir weiter. Also, weiter geht es mit dem Paging-Verfahren. Ich habe Ihnen hier nur auf dieser einen Folie das deutsche Wort, was gelegentlich verwendet wird, Kachelverwaltung, hingeschrieben. Ich werde dieses Wort nicht benutzen, aber je nachdem, was für Literatur Sie sich vielleicht nehmen, finden Sie da eben schon mal den Begriff Kachelverwaltung. Da wird dann von Kacheln gesprochen, die ich Pages nenne und eigentlich auch die meisten anderen Leute. Aber es gibt eben vereinzelt Texte, wo einfach dieses alte deutsche Wort Kacheln und Kachelverwaltung verwendet wird, nur damit Sie es mal gesehen haben. Ja, wenn Sie irgendjemand von Kacheln reden hören, dass Sie wissen, es geht um Paging. Worum geht es bei dem Ganzen? Die Ausgangssituation für die Einführung von Paging, und das ist etwas, was auch wieder in der CPU unterstützt wird, ist gewesen, dass man begrenzten Hauptspeicher hatte und dann das Problem hatte, dass die Programme größer geworden sind als der Speicher. Ja, und wenn das passiert, dann haben Sie natürlich ein Problem, weil das Programm sollte ja komplett im Hauptspeicher stehen, damit Sie eben an jede Adresse auch springen können. Und wenn Sie das nicht machen können, weil das Programm eben größer ist, dann müssen Sie Teile praktisch auslagern oder erst gar nicht laden. Ja, Sie können das Programm nicht komplett laden, wenn es größer als der Speicher ist. Und der erste Ansatz, der versucht hat, diesem Problem zu begegnen, der nannte sich Overlay-Programmierung. Sie werden wahrscheinlich sich nicht mehr an die Sprache Turbo Pascal erinnern können, dafür sind Sie zu jung. Doch? Okay, also Turbo Pascal, es lebt ja heute noch so ein bisschen weiter in Form von Delphi. Ja, früher von Borland oder in Deutschland von der Firma Heimsoth, die gibt es nicht mehr, vertrieben. Das war halt eine recht populäre Variante der Pascal-Sprache, also ein Pascal-Compiler. Und da gab es Unterstützung für sogenannte Overlay-Prozeduren. Und die Idee war, dass man sagte, man untergliedert sein Programm irgendwie in große Teilkomponenten. Ich habe hier mal als Beispiel für ein großes Projekt irgendwie Kunden- und Lagerverwaltung genommen. Und die Annahme ist jetzt, dass jedes von diesen Teilprogrammen praktisch eine Größe hat, die in den Hauptspeicher reinpasst. Und dann, wenn man praktisch die Prozeduren, also hier müssen Sie sich vorstellen, dass jetzt hier hinter eben der Code für diese Prozedur kommt, und das ist eben sehr viel. Ja, dann konnten Sie praktisch Ihr Programm so schreiben, dass Sie einfach diese Prozeduren aufrufen, ja, wie Funktionen, und der Compiler, der erzeugt dann mehrere Binary-Dateien, eine Hauptdatei, wo praktisch der Code für dieses Hauptprogramm drin ist. Und dann weitere sogenannte Overlay-Dateien, die bei Bedarf nachgeladen werden. Und wenn Sie jetzt in so einer Schleife hier zum Beispiel sich dafür entscheiden, dass Sie die Kundendaten bearbeiten wollen, dann passiert in dem Moment, wo hier dieser Aufruf der Prozedur stattfindet, ein Nachladen dieses Overlay-Teils. Ja, es wird also in dem ganzen Programmspeicher wird praktisch Platz reserviert für das Nachladen von Overlay Prozeduren, und in dem Moment, wo Sie so eine aufrufen, wird was auch immer da drin stand rausgeschmissen, ja, also wird einfach überschrieben, und es wird dieser Teil von Festplatte oder damals von Diskette nachgeladen. Und wenn Sie dann aus der Prozedur wieder zurückkehren, wieder in Ihrem Hauptmenü praktisch sind und erneut dasselbe aufrufen, dann ist dieser Aufruf der Prozedur einfach wieder nur ein Sprung an die richtige Stelle. Ja, weil das Zeug ist ja schon da. Wenn Sie stattdessen jetzt aus einem anderen Modul, könnte man auch dazu sagen, etwas benötigen, dann müsste das eben erst nachgeladen werden, und dann kann man es benutzen. Aber das heißt natürlich, dass an der Stelle sich der Programmierer die Gedanken machen musste, wie partitioniere ich mein Programm in mehrere Komponenten, die voneinander unabhängig irgendwie sind, die nicht gleichzeitig im Hauptspeicher stehen müssen. Und das ist natürlich lästig, weil dann ist es so, dass Sie sagen, ja, vielleicht hat ja die Zielplattform, für die ich schreibe, vielleicht hat die variablen Speicher. Ja, da gibt es Modelle mit so und so viel Kilobyte oder Megabyte RAM, und es gibt andere Modelle, die was mehr Speicher haben. Ja, und dann müsste man das praktisch für die kleinstmögliche Speicherausstattung irgendwie hinbiegen und würde damit dann größere Hauptspeicherbereiche gar nicht vernünftig nutzen. Also das ist alles nicht so schön. Und deswegen ist etwas entstanden, was sich virtueller Speicher nennt. Und das ist jetzt die Idee, dass wir hier eine Abstraktion machen. Wir lassen das Programm nicht mehr praktisch direkt mit dem physischen Hauptspeicher irgendwie interagieren, sondern wir stellen jedem Programm einen sogenannten virtuellen Speicher zur Verfügung. Da haben wir einen virtuellen Adressraum und sagen meinetwegen, also auf aktuellen CPUs, du hast 4 GB RAM zur Verfügung. Ja, das sind aber nicht die echten 4 Gig RAM, die vielleicht in dem Rechner drin sind, sondern das sind nur gedachte 4 GB. Das ist einfach ein logisches Konzept, damit das Programm sagen kann, ich gehe immer davon aus, ich habe 4 GB und da mache ich irgendwas mit. Wenn Sie jetzt vielleicht 16 GB RAM in der Maschine tatsächlich drin haben, ja, dann wäre es denkbar, dass diese gesamten logischen 4 GB, die dem Programm gehören sollen, dass die auch gerade im Speicher sind. Also dass die wirklich vorhanden sind. Aber es wäre auch denkbar, dass nichts davon da ist oder dass nur Teile davon da ist. Ja? Und da muss man sich dann eben drum kümmern, dass man eine Zuordnung kriegt zwischen diesen logischen Adressen, mit denen das Programm arbeitet, und den tatsächlichen Hauptspeicheradressen, die eben wirklich in Form von RAM-Chips verbaut sind in der Maschine. Weil das Ganze funktioniert sogar dann, wenn der Hauptspeicher kleiner ist. Selbst wenn Sie nur 1 GB haben, echtes RAM, können Sie trotzdem dem Programm sagen, du nutzt 4 GB. Ja, dann muss man halt schauen, wie da der Zugriff möglich wird. Das Ganze macht man jetzt in einer Form, die ein bisschen an diese Cache-Lines erinnert, über die wir gerade eben gesprochen haben. Das, was da Cache-Lines oder Blöcke hieß, heißt jetzt beim Paging-Verfahren, da kommt der Name her, Page. Ja, also der gesamte physikalischer Hauptspeicher, der wird in sogenannte Pages unterteilt. Ja, so eine Page kann irgendwas zwischen einem halben Kilobyte und 8 Kilobyte groß sein, typischerweise. Ja, häufig hat man 4 Kilobyte als Größe einer solchen Seite oder Page. Und also wir unterteilen den physikalischen Hauptspeicher in solche Pages, genauer in Page Frames. Das ist einfach als Terminologie, das nennen wir Seitenrahmen, ja, weil der Hauptspeicher praktisch die Inhalte aufnehmen soll. Das hat also eine Rahmenstruktur. Und gleichzeitig wird jetzt dieser virtuelle Adressraum von jedem Programm wird in Seiten oder Pages aufgeteilt. Ja, die haben natürlich die gleiche Größe, weil die Idee ist, dass wir irgendwie so eine Seite in einen Seitenrahmen reinstecken. Ich habe nachher noch eine Grafik dazu, wo man das was besser erkennen kann. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir praktisch irgendwie durch das Betriebssystem eine Verwaltung haben müssen und dann letzten Endes auch durch die CPU, wo zugeordnet wird, welche Seite entspricht welchem Seitenrahmen. Ja, weil innerhalb Ihres Programmes, was läuft, werden Sie sowas machen wie Zugriff auf die Seite Nummer 15. Und das entspricht dann aber nicht dem Seitenrahmen Nummer 15, sondern über eine Tabelle müssen Sie rausfinden, welcher Seitenrahmen enthält denn diese Seite. Und dann machen Sie den Zugriff auf diese tatsächliche Speicheradresse. Wie rechnet man das jetzt aus? Also man muss halt mit Hilfe dieser Tabelle die Zuordnung von Seite zu Seitenrahmen machen. Und innerhalb so einer Seite haben Sie dann ja, wenn die jetzt zum Beispiel immer 1 Kilobyte groß ist, dann haben Sie ja 1024 verschiedene Adressen. Und dann haben Sie praktisch wieder innen drin so ein Offset. Das ist so ähnlich wie vorhin bei den Cache-Lines. Da haben wir auch ein Offset gehabt. Und alles, was sich nur im Offset unterschied, lebte ja in derselben Cache-Line. Und jetzt ist es dasselbe. Alles, was sich nur im Offset-Teil unterscheidet, das lebt in derselben Seite, in derselben Page. Ja, also tatsächlich physikalisch im selben Seitenrahmen, im selben Page-Frame. Und diese Berechnung, die machen Sie nicht softwareseitig, sondern das muss die CPU selber machen. Die CPU hat dazu eine Komponente oder einen Baustein, der sich MMU nennt, Memory Management Unit, und der ist eben dafür zuständig, praktisch zu wissen, wo ist die Seitentabelle, also diese Zuordnungstabelle, Seite zu Seitenrahmen, und dann wird das automatisch durch den Prozessor berechnet. Also Sie müssen sich selber nicht softwareseitig um die Berechnung der Adresse kümmern. Das macht die Hardware für Sie. Deswegen gab es auch auf frühen CPUs gab es kein Paging, weil die ersten Prozessoren keine MMU hatten. Ja, und wenn Sie so eine MMU nicht haben, dann geht es auch nicht. Deswegen kann man zum Beispiel nicht hingehen und auf einem Z80-Prozessor, Ja, das ist so ein ganz alter Prozessor, der damals in Homecomputern beliebt war. Da kann man kein stabiles Betriebssystem irgendwie für programmieren. Mal abgesehen davon, dass diese Kisten damals nur 64 Kilobyte Speicher hatten, was es sowieso schwierig macht, ein komplexes Betriebssystem darauf laufen zu lassen. Es ist einfach nicht möglich, mit Paging zu arbeiten, weil eben einfach in der CPU nichts drin ist, was das tun könnte. Ja, und wenn Sie versuchen, sowas wie Paging in Software umzusetzen, das funktioniert nicht. Das Praktische ist jetzt eben, wenn wir das in dieser Form machen, dass wir also mit virtuellen Adressen arbeiten statt mit richtigen, dann wird alles viel einfacher. Die Frage, wo kriege ich neuen Hauptspeicher her, darum muss ich nicht mehr das Programm kümmern. Also das Programm muss vorab nicht wissen, wie viel physikalischer Speicher vorhanden ist. Das kennt nur die allgemeine Konstruktion, dass es eben weiß, virtuellen Speicher kriege ich in einer bestimmten Größe. Und wie der dann tatsächlich beschafft wird, da muss es sich nicht selber drum kümmern. Es gibt auch keine sogenannte externe Fragmentierung. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das im Detail zu erklären, aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mehrere Programme parallel im Speicher haben wollen und nicht mit Paging arbeiten, dann müssten Sie ja praktisch hingehen und irgendwie Speicherblöcke einzelnen Programmen zuordnen. Ja, dann hätten Sie sowas wie, hier ist mein Hauptspeicher, ja, und dann laden Sie hier Programm 1 rein und hier laden Sie meinetwegen Programm 2 rein und dann haben wir jetzt hier noch eine Lücke und hier ist noch eine Lücke und wenn wir jetzt ein Programm 3 haben wollen, was von der Größe her ungefähr so wäre, ja, dann sehen Sie, das passt hier nicht rein, das passt da nicht rein. Es würde aber passen, wenn man es irgendwie aufteilt. Ja? Aber es würde eben nicht funktionieren, es aufzuteilen, weil wir jetzt mal davon ausgehen, dass so ein Programm einen zusammenhängenden Speicherblock erwartet. Ja, und wenn wir mit Paging arbeiten, dann kann man das komplett ignorieren, weil beim Paging hat das Programm seinen virtuellen Speicher und der ist immer zusammenhängend. Das heißt, der beginnt bei einer Speicheradresse 0 und dann wird hochgezählt. 1, 2, 3, 4, 5 bis zum Ende des Speichers, ja, des virtuellen Speichers, den das Programm halt verwenden will. Und dann kann man sowas machen, dass eben das Ganze in so Pages unterteilt ist, ja, und dann ist eine vielleicht hier im Speicher und eine andere ist da im Speicher und es ist irgendwie aufgeteilt, aber das Programm kriegt davon nichts mit. Das weiß nicht, dass seine Seiten praktisch wild verteilt sind über den tatsächlichen Speicher, sondern das sieht einfach nur seinen virtuellen Speicher und kann arbeiten. Ja, und das macht natürlich das Leben für den Programmierer viel leichter, weil er eben einfach mit Speicherfragen sich nicht mehr beschäftigen muss. Also über das Normale, dass man halt Speicher alloziert und so weiter hinaus, aber das Programm kann darauf vertrauen, dass irgendwie Speicher beschafft wird, wenn es den braucht. Ja, hier das Ganze nochmal in der Grafik. Also was Sie sehen auf der linken Seite ist der virtuelle Adressraum. Der ist in mehrere Seiten unterteilt. In dem Fall besteht das Programm aus 4 virtuellen Seiten. Oder der virtuelle Speicher besteht aus 4 virtuellen Seiten. Wenn wir jetzt annehmen, einfach um leichter rechnen zu können, dass jede Seite 1 Kilobyte groß ist, dann heißt das, hier oben in der ersten Seite, Seite 0, haben wir die Adressen 0 bis 1023. Ja, das sind die 1024 Adressen, die zur ersten Seite gehören. Dann in der Seite 1 sind dann die Adressen 1024 bis 2047. Ja, und so geht es weiter. Seite 2 beginnt mit Adresse 2048. Und so setzt sich das fort. Und das heißt, das Ganze ist zusammenhängend. Aus Sicht vom Programm. Es hat eben genau diese 4 Kilobyte zur Verfügung und die kann es von oben nach unten durchzählen. Das macht dann zum Beispiel, hat das eine Konsequenz, wenn ich in einer Schleife irgendwie auf eine Array-Struktur zugreifen will, ja, dann kann ich einfach mit einer Speicheradresse anfangen und dann zähle ich diese Speicheradresse hoch. Ja, wenn ich weiß, wie groß jedes Element in meinem Array ist, meinetwegen 4 Byte, dann zähle ich jedes Mal 4 auf meine Adresse drauf und dann kann ich an der Adresse lesen und kriege das nächste Element. Und das kann ich aber so nur machen, wenn ich aus Sicht vom Programm, von der Logik her zusammenhängenden Speicher habe. Wenn der Speicher nicht zusammenhängend wäre, wenn diese beiden Blöcke hier ein Programm wären und es gäbe eine Lücke in der Mitte und ich fange hier an mit einem Array, dann müsste ich mir merken, wo ist die Grenze, ja, von dem Speicher, und wenn ich darüber hinausgehe, muss ich praktisch einen Sprung machen. Also das ist grausam. Ja, das will man nicht. Und im Paging müssen wir das auch nicht machen. So, auf der rechten Seite sehen wir jetzt den Hauptspeicher. Und hier sind wir in der Situation, dass das Programm also problemlos in den Speicher reinpasst. Der Speicher ist größer. Und jetzt findet praktisch eine Zuordnung statt. Diese Seiten sind irgendwo hier reingeschoben worden in irgendwelche Seitenrahmen. Ja, das können Sie hier sehen. Da oben sitzt die Seite 0, aber die Seite 1 sitzt zum Beispiel da unten und die Seite 2 ist irgendwo dazwischen. Also die Reihenfolge ist verändert, es sind auch Lücken dazwischen, weil in dieser Seite hier, die hier als frei gekennzeichnet ist, da sitzt vielleicht ein anderes Programm drin. Ja, eine Seite von irgendeinem anderen Programm, was uns jetzt in dem Moment nicht interessiert. Also damit wir an diese Informationen rankommen, brauchen wir auf jeden Fall eine Zuordnungstabelle. Und das ist dieses Ding hier, das ist die Seitentabelle. Und die Seitentabelle enthält einfach der Reihe nach die Rahmennummern, wo die jeweiligen Seiten drin sind. Wir müssen nicht eine Tabelle anlegen, die auch noch die Seitennummer enthält. Ja? Also das ist extra so gemalt, dass hier diese 0, 1, 2, 3 außerhalb der Tabelle sind, weil die praktisch als Index in die Tabelle verwendet wird. Wenn ich die Seite Nummer 2 habe, was die dritte Seite ist, ja, dann nehme ich einfach den dritten Eintrag in der Seitentabelle. Ich muss nicht in der Tabelle suchen, ja, wo steht die Information zur Seite 3, sondern ich weiß genau, wo die steht. Die steht an der dritten Position. Ja, und darüber kriege ich dann eben die Zuordnung. Und das heißt, wenn ich jetzt hier Adresse 2049 haben will, dann weiß ich, das ist in der Seite Nummer 2, Offset 1. Ja, dann gucke ich nach, Seite 2 ist im Rahmen Nummer 3 drin und dann hole ich mir aus Rahmen Nummer 3 mit dem Offset 1, hole ich mir den Inhalt, der da im Speicher steht, raus und kann weitermachen. Okay, von diesem Konzept ausgehend nennen wir eben die Adressen, wie sie im Programm benutzt werden, virtuelle Adressen und sprechen von einem virtuellen Adressraum. Und das ist nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ich schon gesagt habe. Dieser virtuelle Adressraum, der ist linear und zusammenhängend. Also da gibt es keine Lücken, keine Auslassungen oder sowas, der wird einfach durchgezählt. Und hier kann man jetzt nochmal sehen, wie das Ganze eben aussieht. Hier gehen wir jetzt von einer Seitengröße von 4 Kilobyte aus. Und jede Adresse besteht jetzt aus zwei Komponenten. Es gibt einmal den Offset. Ja, der Offset beschreibt praktisch die Teile, die innerhalb einer Seite leben. Ja, und dann aus einer Seitennummer. Das heißt also, wenn ich mir den... Ja, wenn ich mir den virtuellen Speicher wieder so vorstelle, dass ich hier mehrere Seiten habe und ich habe jetzt hier eine bestimmte Adresse, dann ist diese Adresse eben festgelegt durch erstens die Seitennummer, das Ganze lebt in der Seite 1, und durch den Offset, der innerhalb von einer Seite existiert. Ja, und wenn die Seite eben 4 Kilobyte groß ist, dann habe ich halt 12 Bit. Ja, und dann kann ich meine Adresse so aufbauen, dass die unteren 12 Bit immer der Offset sind und die oberen Bits geben mir die Seitennummer an. Ja, für jedes Programm, das im Speicher gehalten wird, gibt es dann eben eine solche Seitentabelle. Ja, weil jedes Programm hat seinen eigenen virtuellen Adressraum und der fängt immer bei 0 an und der endet immer bei meinetwegen 4 Gigabyte. Ja, wenn wir in der Intel 32-Bit-Architektur meinetwegen wären. Und in der Seitentabelle steht jetzt entweder die Zuordnung drin, also zu einer bestimmten Seite, welcher Seitenrahmen das Ding enthält, oder es steht drin, habe ich nicht. Ja, das werden wir dann gleich noch sehen, eher nächste Woche. Das ist eben die Variante, dass ich sage, wenn nicht alles in den Speicher reingepasst hat, dann liegen bestimmte Dinge vielleicht auf der Festplatte ausgelagert. Ja, und dann würde in der Seitentabelle stehen, die Seite gibt es zwar, aber sie ist nicht im Hauptspeicher. Und das heißt natürlich dann, ich kann nicht drauf zugreifen, jedenfalls nicht einfach, ich muss das Zeug erst von der Platte holen. Und damit jetzt die CPU die Berechnungen für mich machen kann. Weil das Programm schickt ständig neue Assembler-Befehle, ja, neue Befehle an die CPU und die verwenden beim Zugriff auf den Speicher, Gesundheit, die virtuellen Adressen. Und die müssen ja on the fly irgendwie umgerechnet werden in die physikalischen Adressen. Also muss die CPU auch wissen, wo ist eigentlich überhaupt die, die Seitentabelle. Ja? Und deswegen gibt es ein Register in der CPU, was praktisch diese Informationen enthält, wo die Seitentabelle zu finden ist. Ja, das nennt sich meistens PTE, Page Table Entry Register, weil das sagt, wo ist der Anfang der Seitentabelle. Weil der Aufbau der Seitentabelle ist ja der CPU bekannt, deswegen weiß sie, wie groß jeweils so ein Eintrag in der Tabelle ist. Und wenn Sie sagen, ich will die 17. Seite haben, dann weiß sie praktisch ausgehend von der Anfangsadresse der Seitentabelle, wo sie gucken muss. Ja? Die Seitentabelle liegt also im Hauptspeicher. Und das heißt natürlich auch, dass jetzt jeder Speicherzugriff, den wir machen, möglicherweise erstmal dazu führt, dass ein weiterer Speicherzugriff nötig ist, weil wir erstmal die Seitentabelle auslesen müssen. Ja, deswegen ist die Hoffnung, dass die interessanten Teile der Seitentabelle sich dann wieder im Cache von der CPU befinden, damit das schnell geht. Okay, und hier kann man jetzt nochmal schön sehen, wie das Ganze schematisch funktioniert, diese Umrechnung einer Adresse. Wenn wir also davon ausgehen, in der CPU wird ein Befehl ausgeführt, der grundsätzlich immer eine virtuelle Adresse verwendet. Ja, also es gibt keine Befehle, die praktisch direkt mit absoluten Adressen arbeiten. Einzige Ausnahme ist, wenn der Rechner gestartet wird, wird er typischerweise in einem Modus laufen, wo er tatsächlich mit absoluten Adressen arbeitet und dieses ganze Paging noch ausgeschaltet ist. Und sobald dann praktisch er so weit fortgeschritten ist, zum Beispiel durch das Laden des Betriebssystems, dass das also aktiviert werden kann, ab dem Moment wird dann mit Paging gearbeitet. Wir gehen jetzt davon aus, dass immer Paging verwendet wird in diesem Fall. Also das heißt, die CPU kriegt eine Adresse, die ist virtuell und da haben wir gesagt, die setzt sich immer zusammen aus einer Seitennummer P, das sind die oberen Bits, und aus dem Offset klein d, der praktisch die Position innerhalb einer Seite angibt. Ja? Und jetzt wird praktisch diese Seitennummer wird verwendet, um in der Seitentabelle nachzugucken, was ist die zugehörige Rahmennummer, die zugehörige Frame Number. Ja, da nochmal zur Erinnerung, es muss nicht wirklich gesucht werden da drin, sondern das ist einfach als Index in die Seitentabelle verwendet, weil wir wissen, jeder einzelne Eintrag hier, wo ja praktisch eine Rahmennummer drin steht, das hat eine bestimmte Größe. Ja, abhängig davon, wie groß Ihr Speicher ist und wie das Paging im Detail funktioniert, kann man meinetwegen sagen, so eine Rahmennummer, die braucht nicht mehr als 16 Bit von mir aus. Und dann wissen Sie eben, dass ein Eintrag in der Seitentabelle in dem Fall 2 Byte groß ist. Und dann ist klar, wenn Sie jetzt die 10. Seite hier haben wollen, dann müssen Sie halt hier an die 10. Stelle springen, also wenn es 2 Bytes sind, an Offset 20. Ja. Und damit man überhaupt weiß, wo die Seitentabelle loslegt, wo die anfängt, gibt es eben dieses PTE-Register, Page Table Entry Register, was das festlegt. Gut, durch diese Nachguckaktion kriegen wir dann die Rahmennummer raus und jetzt setzen wir einfach die neue Adresse zusammen, indem wir die alte Seitennummer, also die Bits, die vorher die Seitennummer repräsentiert haben, ersetzen wir durch die Bits, die jetzt die Frame-Nummer repräsentieren. Ja, damit ist klar, von der Größe her kommen wir schon mal im Hauptspeicher an die richtige Anfangsstelle, nämlich da, wo unser Frame anfängt. Und da wir ja ein Offset auch noch mitschleppen, der wird einfach hinten dran gehängt und der sagt mir eben, wo innerhalb meines Rahmens ich das Ganze mache. Ja, weil wenn ich in der virtuellen Adresse innerhalb einer Seite die 115. Adresse haben will, dann bedeutet das auch, dass im zugehörigen Rahmen das die 115. Adresse ist, weil ja diese Seiten und die zugehörigen Seitenrahmen genau denselben Aufbau haben. Ja, und das heißt eben, das habe ich schon gesagt, jedes Mal, wenn Sie auf eine Adresse zugreifen, müssen Sie im Prinzip auch zuerst die die Seitentabelle auslesen, die sich ebenfalls im Hauptspeicher befindet. Wenn also das Ganze irgendwie ungünstig läuft, dann wird durch Paging jeder Speicherzugriff zu einem doppelten Speicherzugriff. Aber da wir ja mit Caches arbeiten, über die wir vorher geredet haben, wird es eben in der Regel so sein, dass ein extra Zugriff nochmal auf die Seitentabelle im Speicher nicht nötig ist, weil das Zeug schon im Cache steht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass hier in der Seitentabelle nicht die Rahmennummer steht, sondern der Hinweis, tut mir leid, habe ich nicht. Und das heißt dann eben, das Ding ist gar nicht im Hauptspeicher drin, das ist auf der Platte wahrscheinlich, ja, woanders kann es nicht sein. Und dann wird ein sogenannter Page Fault, ein Seitenfehler ausgelöst und das ist dann ganz unglücklich, weil dann wirklich von der Platte Sachen geholt werden müssen und dann sind wir bei Millionen von Zyklen, die verloren gehen, während diese Information beschafft wird. Und an der Stelle machen wir dann nächstes Mal weiter. Das war's.